Also nochmal anknüpfen an diesen einen Schritt noch mit Glauben und Theologie, dass ich sage, das eine ist, wir glauben, wer glaubt, also glaubt dieses Das, zum Beispiel die Erlösung durch Jesus Christus und sein Leben, Sterben und Auferstehen. Ein zweites ist aber, was die Theologen jetzt als Erklärung liefern. Das ist, ich spreche das so scharf an, weil der Fundamentaltheologe hier in München, der Kollege Kreiner, der gehört eben zu den Leuten, dass er sagt, der Glaube selber ist eine Theorie. Theorien sind Hypothesennetze. Und eine Hypothese ist keine Behauptung. Eine Hypothese ist ein Deutungsvorschlag und keine Behauptung. Deswegen sind Theorien nicht wahr oder falsch, sondern Theorien sind Vorschläge, wie man etwas liest, und sie sind bewährt, solange wie sie funktionieren, das heißt, dass sie Voraussagen erlauben und dergleichen. Und wenn das scheitert, dann macht man eine neue Theorie, aber die andere ist nicht falsch. Das hatte ich vor Jahren, habe ich das schon gelernt gehabt, weil ich war in so einer Arbeitsgruppe da zusammen, katholische Schulen, und der Kollege von der Physik hat mir schon erklärt, dass Phlogiston das nennen, ist nicht falsch, sondern das war damals eine Theorie und die hat sich eben nicht so bewährt, und jetzt haben wir halt die mit dem Sauerstoff da, das war anders in Oxidation oder so. Das sind Vorschläge, wie das interpretiert wird. Und das ist vielen Leuten nicht klar. Haben wir da schon von gesprochen, schon von Modus Ponens und Modus Tollens? Also, die Wissenschaft fängt so an, dass sie sagt, da ist irgendein Phänomen, zum Beispiel das ist hier ein Phänomen, drei Punkte. Sind es denn drei Punkte? Sind das drei Punkte? Vielleicht ist es ein Punkt und ein Zweipunkt. Das ist ein Zweipunkt und das ist ein Punkt. Das heißt, jedes Faktum wird nur zum Faktum, indem man schon eine Theorie dazu hat. Das ist manchen Wissenschaftstheoretiker und vor allem so diesen Wissenschaftsjournalisten nicht immer klar. Also logisch nennt man das Modus Ponens. Ich will zum Beispiel die Welt erklären. Die Welt ist da und jetzt sage ich, gibt es da eigentlich keinen Schrank? Also ich male daneben einfach so.
Da links, oben. Links. Ja. So.
Also, da steht also Welt und jetzt will ich mir darauf einen Vers machen. Und ein Wissenschaftler, also Science, Leute, der sagt sich, eine Möglichkeit wäre, ich dächte mir Gott. Ja? Dieser Einfall, das nennt man Abduktion. Da muss die Fantasie herkommen. So wie dieser berühmte Chemiker, der da geträumt hat von dem Bezolenring, also dass die Schlange sich da in den Schwanz beißt, und dann war das eine tolle Lösung. Also der erste Schritt, Fantasie, Einfall, Abduktion. Das zweite ist dann, dass ich jetzt prüfe, ob mir das wirklich hilft, dass ich hier sage, wenn Gott, dann die Welt. Ist mein Vorschlag. Sagt jemand so. Was sind Besonderheiten bei diesem Schritt? Eine Besonderheit ist die, dass hier gesagt wird, Gott ist ein Vorschlag. Jemand anderes schlägt vielleicht vor, einfach so, Knall von so, oder andere sagt Zufall, also gibt es alles Mögliche. Das wird nicht verneint, sondern hier wird nur ein Vorschlag gemacht. Also wenn es sowas gäbe, wie Gott ist mir eingefallen, dann könnte ich von dort her die Welt verstehen. Ja, das ist das Erste, was da drin steckt. Man nennt das Modus Ponens. Ponere heißt setzen, weil ich sage, gesetzt den Fall, es gäbe Gott. Heißt doch, in irgendeiner Operette geht das so, gesetzt den, ja, natürlich, das ist der Fett, nein, das ist der arme Bettelstudent, oder wie das heißt. Also, jedenfalls, wenn Gott da ist, dann ist auch die Welt da. Das ist der zweite Punkt, was falsch ist dabei. Falsch sage ich jetzt schon als Glaube, oder? Ne? Weil da einfach steht, wenn Gott, dann Welt. Modus Ponens. Jetzt kommt das, was die mit der Physik tun, was der Glaube tut. Und tut was anderes. Der fängt an mit Gott und sagt, wenn Gott ich ist, dann ist die Welt nicht da. Deswegen, der spricht darüber, Verneinung. Also, hier wird gesagt, wenn es gesetzt den Fall, dass es Gott gäbe, könnte man sagen, aha, dann wäre das eine Antwort auf die Frage, wo die Welt herkommt. Hier wird gesagt, ich sehe ein, seine Einsicht, kein Vorschlag, eine Behauptung. Wenn es das Absolute nicht gibt, dann gibt es gar nichts. Das ist kein Modus ponens, sondern Modus tollens, tolerans, wegnehmen. Wenn ich das Absolute wegnehme, gibt es keine Welt. Das ist ein Satz, der behauptet wird, als Wahrheit. Hier wird das nicht behauptet und hier, was viele Wissenschaftler vergessen, kann man aber alles ja nachlesen bei einem, der nicht bloß kein Christ, sondern nicht mal ein Atheist ist, nämlich Sir Popper, der eben sagt, Fortschritt kommt durch Falsifikation. Wir kommen in Fortschritt nur, dass die bisher Geglaubte als nicht mehr tauglich benutzt wird. Einer meiner Opas, der sagt, dass so gesagt wird, der Stand der Wissenschaft ist immer der Stand des augenblicklich anerkannten Irrtums. Ich fand das immer lustig und so. Das, als ich später dann studierte und Popper las, sag ich, wo hat denn der Opa den Popper her? Den gab es ja damals noch gar nicht. Ne? Also das ist eine ganz tolle Sache. Das heißt, diese Wissenschaftler, die so auf hohem Ross sitzen, in Wirklichkeit geht es denen doch um Fortschritt. Das heißt, denen muss es darum gehen, dass möglichst bald ihre Theorie falsch erklärt wird. Ich verstehe ja schon, dass die wenigstens so lange gelten soll, bis sie in die Lehrbücher gekommen sind in ihrem Namen. Ne? Aber irgendwann muss Schluss sein, sonst geht es ja nicht weiter. Also nochmal, eine Theorie ist ein Hypothesennetz. Hypothesen sind keine Behauptungen, die wahr oder falsch sind, sondern sind Interpretationsvorschläge, die tauglich sind oder nicht mehr tauglich. Und deswegen ist es falsch, wenn die Leute meinen, unser Glaube an Gott ist eine Theorie über die Entstehung der Welt. Oder Freundschaft ist eine Theorie über die Wahrscheinlichkeit, mit der mein Freund mir zur Hilfe kommt. Oder wie ich immer sage, zur goldenen Hochzeit, die wir dann demnächst haben uns zu Hause, da sage ich auch nicht zu meiner Frau, inzwischen hat sich meine Hypothese über ihr Wohlwollen erheblich verdichtet. Das gibt keinen Sinn. Man muss also sehen, das ist nicht so, dass das bloß emotional ist, wenn man sowas sagt, sondern es ist ein anderes Genus. Man hat die Kategorien verwechselt. Wenn man das nicht auseinanderhält, wissenschaftliche Vorschläge, erstens sind das keine Behauptungen, zweitens lassen die alle möglichen anderen Vorschläge, schließen sie überhaupt nicht aus. Oder ob jemand sagt, nein, ich habe eingesehen, Wahrheit behaupte ich, habe eingesehen, wenn es das Absolute nicht gibt, gibt es gar nichts.
Das ist doch so ein bisschen Richtung Bedingung der Möglichkeit, oder?
So ist es nicht. Genau, also, das ist das.
Das war ja kein schlechter Ausdruck.
Genau, damals. Das ist genau der Wort, das gehört genau dahin. Hier geht es eben darum, wörtlich heißt ja Bedingung der Möglichkeit, ich bleibe nicht stehen bei den Bedingungen der Wirklichkeit von etwas, sondern ich gehe noch einen Schritt zurück und frage, was sind denn die Bedingungen, damit sowas überhaupt möglich sein kann? Und das ist der zweite Begriff von Transzendental. Ich habe ja gesagt, ich wollte ja doch zwei Begriffe erklären. Der erste Begriff war, es geht um die Kategorien hinaus, Einheit, Wahrheit, Gutheit oder so, was ich da aufgezählt habe. Jetzt kommt der zweite Begriff von Transzendental, Kant hat das eingeführt. Er sagt, wenn ich frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von etwas, und zwar jetzt nicht von etwas, wie es da ist, sondern wie es gedacht werden kann, der nimmt das also auf das Subjekt zurück. Meine Formel heißt, also Transzendentalphilosophie heißt, was muss ich denken, um denken zu können, was ich denken will? Das klingt jetzt schrecklich abstrakt, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Was muss ich denken, wenn ich Farbe denken will? Was würden Sie vorschlagen? Ich muss also schon mal Ausgedehntheit denken. Unausgedehnte Farbe haben Sie noch nie gesehen. Es muss eine kleine Fläche sein, auch wenn wir das einen Punkt nennen. Es ist kein Punkt, sondern eine kleine Fläche. Vor allen Dingen aber, was brauchen Sie überhaupt, wenn Sie von Farbe reden wollen? Augen. Mit den Ohren sehen Sie sie nicht. Also, was sind die Bedingungen der Möglichkeit von Farbe? Augen. Zum Beispiel. Und diese Umkehr, das hat der Kant eingeführt und hat das kopernikanische Wende genannt. Hat diesen Ausdruck übernommen, also angewendet hier als Bild von dem Umtausch von der Sonne um die Erde oder die Erde um die Sonne. Kopernikanische Wende. Dass ich nicht in der schlichten Einfachheit der mittelalterlichen Leute, die haben auf die Sachen hingeguckt, so sagt, nein, das geht nicht mehr. Nach allem, was wir gesehen haben, wir müssen zurückgehen auf die Bedingungen der Möglichkeit, unter denen wir überhaupt was denken können. Das war eben dieser neue Schritt von Transzendental. Und das muss man im Kopf haben, wenn man von Ranascher transzendentaler Theologie redet. Der fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit. Was muss gegeben sein, damit es sowas geben kann wie Kirche oder Jesus Christus? Und darüber müssen wir also die nächsten Male reden. Wir kommen heute sicher nur zum Anfang davon. Wie gesagt, wir haben ja Zeit. Wenn wir eben bei anderen Fragen sind, sind wir bei anderen Fragen. Das muss alles nicht sein. Aber das ist der nächste Schritt, wo es dann weitergeht. Dass er sagt, das ist das Philosophische an seiner Theologie, zu sagen, was sind die Bedingungen der Möglichkeit? Und dann haben traditionelle Leute gesagt, der macht den ganzen Glauben kaputt. Was heißt hier nach den Bedingungen der Möglichkeit? Woher sollen wir die Bedingungen der Möglichkeit wissen? Sondern Gott kann doch alles und was soll denn das? Und im Mittelalter haben die auch sowas gedacht. Die haben im Mittelalter gedacht, nicht bloß Gott Sohn kann ein Mensch werden, sondern auch der Heilige Geist oder Gott Vater. Außerdem haben sie gedacht, die können nicht bloß Menschen werden, sondern zum Beispiel auch ein Kohlkopf oder eine Schnecke. Das spielt alles keine Rolle, denn Gott kann ja alles. Anstatt zu überlegen, dass der zwar alles könnte, aber nicht jeden Blödsinn. Dass er hingemacht oder dass er gucken muss, was gehört da wirklich hin. Und das war wirklich so entfesselt zum Ende des Mittelalters. Und dann kamen nochmal die Theologen, die gesagt haben, obendrein ist Gott vor allen Dingen allmächtig. Und allmächtig heißt so groß, dass wir überhaupt nicht dran denken können. Also wenn der sagt, wir sollen lieben, wissen wir gar nicht, was das heißt. Der kann uns auch befehlen zu hassen. Der kann auch alles befehlen. Denn wie wollen wir uns da einbilden, da zu wissen, was gut und böse ist? Da haben schon Adam und Eva einen falschen Apfel gebissen. Das muss man alles erstmal hören oder so. Und was haben dann die armen Philosophen gesagt? Die haben gesagt, Schluss, wir können uns nicht mehr auf Gott verlassen. Wenn man gar nicht weiß, was der Gott von uns wollen kann, das geht überhaupt nicht. Und dann heißt die neue Formel, wir müssen denken und leben, et si Deus non daretur, als wenn es Gott gar nicht gäbe. Berühmte Formel. Für das Staatsrecht, für alle möglichen Sachen. Wir können uns auf die Theologen nicht mehr verlassen, weil die sagen, von Gott kann alles Mögliche kommen. Und wenn Sie jetzt dann den Descartes lesen, diesen Begründer der neuzeitlichen Philosophie, der spricht vom Genius Malignus. Und da gibt es haufenweise Leute, die das dem Descartes vorgeworfen haben, was er hier eingeführt hat, mit bösen Geist oder so. Der hat überhaupt nichts eingeführt. Der hat reagiert auf die Einführung von manchen Leuten da aus der Theologie. Die meinten, je doller, desto frömmer. Aber das war schon ein mittelalterlicher Satz. Nicht jeder Satz, der frömmer ist, ist richtiger. Sondern manchmal ist der wenige fromme Satz richtiger. Weil so im Überschwang, zum Beispiel, wie das so losging zur Anselmzeit, gab es Leute, die haben gesagt, Allmacht Gottes klar, also kann Gott auch Dinge ungeschehen machen. Nein, haben die anderen gesagt, kann er nicht. Ja, er ist doch allmächtig. Ja, so nicht. Er kann nichts ungeschehen machen. Er kann die Folgen verwandeln davon. So wie Reue und Vergebung und Verzeihung einen neuen Anfang setzen. Aber er kann keine Tat ungeschehen machen. Das ist passiert. Man hat gelogen, man hat seinen Herrn verraten, man hat dies und jenes getan. Das ist da und ist unauslöschlich. Die Frage ist, was aus den Folgen wird oder aus den Möglichkeiten. Das hat er in der Hand.
Wurde dem dann nicht auch unter anderem vorgeworfen der Kleingläubigkeit?
Ja, natürlich.
Weil ja, da hätten wir dann
natürlich kommt das.
Aber die Heresie, die auf schwankenden Beinen lässt.
Ja, so ist es. Also deswegen, man muss wirklich gucken, deswegen, das ist ja ein Satz von Ben, von Gottfried Benn für die Literatur, ich glaube, das gilt aber auch für andere Dinge, wo er sagt, in der Kunst ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Und das gilt nicht bloß in der Kunst, das gilt auch in theologischen Fragen oder in anderen Fragen. Gut gemeint muss überhaupt nicht gut sein.
Weil bei gut gemeint natürlich noch nicht ein wirkliches tieferes Vertrauen auch ins Geschehen lassen.
Ja. Oder dass jemand überhaupt keine Ahnung hat oder eine falsche Vorstellung hat, aber er meint es gut. Und deswegen kann das kein, das ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich jemandem glauben kann, dass er gutwillig ist oder ob der jetzt bloß bosheitlich ist, mich verführen will oder sonst was, das ist schon nicht unwichtig. Aber jetzt auf der objektiven Seite bleibt es dabei, bei diesem Menschensatz, dass sehr oft ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. In der Kunst liegt ziemlich auf der Hand. Ne? Aber eben auch in theologischen Sachen oder so. Und dann nennt man das dann nicht gut gemeint, sondern fromm oder so. Ne? Also der frommere Satz muss nicht der richtigere sein.
Weil gut gemeint auch meint, es ist noch nicht in die Tiefe gegangen.
So ist es, ja. Und oder eben in der verkehrte Tiefe, auf verkehrte Weise oder so, dass das geschehen ist, falsch informiert oder so alles. Also da gibt es ja haufenweise Gründe, die dort hineinkämen. Also wieder zurück zu der Sache mit der Hypothese. Glauben ist keine Hypothese, auch wenn das eben der Kollege Kreiner so sagt, sondern ich sage, die theologischen Deutungen sind Hypothesen, die es gibt. Wodurch, dass eben jetzt der Anselm zum Beispiel auf die Idee kommt und sagt, Gott wird Mensch, weil eben der endliche Mensch hier Gott beleidigt hat und das ist eine unendliche Beleidigung, weil sich das Gewicht der Beleidigung nach dem Beleidigten bemisst, dass er das aber nicht sühnen kann, weil die Sünde sich immer nach dem Beleidiger bemisst. Also ich kann zwar unendlich beleidigen, aber ich kann nicht unendlich wieder gut machen, sondern nur endlich wieder gut machen. Das war ja die Idee von Anselm. Und das ist kein Glaube, sondern das ist ein Theorieangebot. Geglaubt wird, ich bin von Gott her erlöst durch Jesus Christus. Das ist Glaubenssatz. Wie ich mir das jetzt denke, das sind Theorien. Und die lernen dann die Studenten auch und die kriegen dann noch so verschiedene Grade. Da gibt es Theorien, von denen wird gesagt, die sind total heretisch und verboten. Da sind wir wieder bei unserem Thema ein bisschen. Dann gibt es welche, die sagen, nein, die sind nicht eigentlich heretisch, aber sie sind gefährlich, sollte man eigentlich lassen. Oder so. Und so gibt es also die sogenannten Qualifikationen. Wenn Sie so eine Dogmatik haben, finden Sie das dann dort drin, dass diese Sätze eben dann bestimmte Prädikationen bekommen, was sie jeweils sind. Und wo man eben am besten dran ist, wenn man sich eben auf wirkliche Sätze, die allgemein geglaubt und gelehrt werden, verkündet werden. Wo man oft dasselbe auch verschieden ausdrücken kann und dass das in manchen Zeiten erstmal nicht verstanden wird, weil die hören das anders, als es gemeint ist. Das ist eben das Problem, wo man dann dran gehen muss. Denken Sie das Beispiel, worüber ich schon öfter gesprochen habe, mit der Gnade, dass die katholischen Theologen gesagt haben, die Gnade ist ein Akzidenz, das heißt ein Zustand von uns, das prägt und bestimmt uns, ob ich eben begnadigt bin oder nicht. Und Luther sagt, die Gnade ist nicht wie die grüne Farbe auf dem Brett, sondern sie kommt von außen. Und das haben dann jetzt wieder die katholischen Leute so gehört, dass sie sagen, nachher, der meint das nicht ernst. Der meint es aber ganz ernst. Nur sagt, das ist kein Zustand. Und mein Verweis war ja dann zu sagen, ich bin geliebt oder gewollt und das ist kein Zustand von mir, sondern das ist ein Prädikat. Das ist keine Eigenschaft, geliebt zu sein. Sondern ganz wie Luther sagt, das kommt ab extra, von außen. Jemand mag mich, jemand liebt mich, jemand freut sich, dass es mich gibt. Das ist dann also von außen, aber es ist keine Eigenschaft von mir, sondern ein Prädikat. Also es ist nicht wie die grüne Farbe am Brett. Und in diesem Punkt bin ich eher auf der Seite von Luther. Und wir werden das sehen, wenn wir bei Rahner reden, der wieder neu aufgedeckt hat, diesen Ernst der nicht bloß der Erfahrung der Gnade, Punkt 1, sondern die ungeschaffene Gnade in uns. Wir haben nicht bloß Kraft des Geistes und der Geist selber wohnt in uns, sagt die Tradition.
Bitte. Also ich habe folgende Definition für Gnade: Teilhabe an der Gottheit Jesu Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Ja. Teilhabe an der Gottheit Jesu Christi.
Ja, das ist die sogenannte heiligmachende Gnade, von der Sie reden. Und dann gibt es ja noch die helfende Gnade oder so, die jetzt nicht diese Teilhabe ist, sondern das ist diese Erkräftigung, die er mir schenkt, was zu können oder zu tun.
Gnadengaben, also so bestimmte Teilhaben an übernatürlichen Fähigkeiten Gottes.
Ja, oder auch, ja, aber auch am natürlichen, also an natürlichen Fähigkeiten. Es gibt ja sogenannte Gratia Gratis Data, das sind Gnaden, die gar nicht mir helfen, sondern den anderen. Zum Beispiel Vorlesungen halten können, Dinge erklären können. Davon habe ich nichts. Sondern haben Sie was davon. Wenn ich mich nicht bemühe, anständig zu sein, komme ich trotzdem in die Hölle. Also es gibt also Gnaden, die für die anderen da sind und nicht für einen selbst. Der Paulus schreibt, ich züchtige meinen Leib oder so, damit ich nicht verloren gehe, nachdem ich anderen gepredigt habe. Also es gibt Gnaden, die bekommt man für andere und nicht für sich. Und dann gibt es wieder Gnaden, die man auch für sich kriegt. Also es ist wirklich ein breites Feld. Wenn wir mit Gnade hin, werden wir auch nur drauf kommen müssen. Aber Sie haben erstmal das Zentrum genannt, völlig klar, und das nennen wir klassisch also heiligmachende Gnade, das innere Leben Gottes selber. Und dass wir das teilhaben, aber eben ganz, wie Sie sagen, in der Teilhabe an Jesus Christus. Natürlich durch den Heiligen Geist und natürlich ist der Vater auch dabei, aber wir kriegen es in Christus, sagt der Paulus, nicht? In Christo. In Christus. Er sagt sowohl, wir sind in Christus, wie Christus ist in uns. Das ist der Ausdruck, den Paulus dafür benutzt. En Christo, in Christus. Da gibt es auch bei Gordy die sehr schöne Sachen zu lesen, wenn Sie sein Buch nehmen, Welt und Person, nicht, wo er das sehr schön, das christliche Subjekt und das christliche Ich darlegt oder so, in einer sehr anschaulichen und klar machenden Weise.
Also als sakramentales Zeichen dafür, das ganz gut das einprägt, wie dieses Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so dass wir uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Jesu Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat.
Bei der Gabenheit. Ja. Und das wird da ja so gesagt, ich muss halt gestehen, dass mir das weniger gefällt, weil das bloß so eine Lösung ist und keine wirkliche Einheit. Aber es ist ein schönes Bild. Aber ich will nur sagen, mir hilft es weniger, wenn ich als Wassertropfen da auch im Wein schwimme oder so, dann bleibe ich doch nicht Wein, sondern bin ich ein Wassertropfen im Wein.
Ja, die Wandlung wird dazu genommen. Also ist ja ein liturgisches Wort. Das ist schon etwas anderes ist als nur.
Ja, eben. Nee, ich meine, da wird es ja jetzt nochmal anders. Jetzt
und lassen uns dieser Kelch teilhaben.
Ja, ja.
Das ist etwas schon. Also hin, auf die Wandlung hin, auf die Transubstanz.
So und da wurde das Bild in Wasser und Wein nicht mehr. Das wollte ich sagen. Es ist eine Stufe, aber man darf nicht stehen bleiben. Ja. Weil ich darf die Verwandlung, es gibt Leute, die denken an die Verwandlung so. Mhm. Also wenn wir da jetzt wieder in diese ganzen theologischen Streitigkeiten kommen, es gibt eben auch innerhalb zum Beispiel der evangelischen Auslegung des Abendmahls, es gibt Leute, die sagen, das bleibt Brot und ist obendrein Christus. Während Katholiken sagen, nein, das Brot sieht nur wirklich nach Brot aus, in Wirklichkeit ist es seine Gegenwart. Und was heißt jetzt hier wirklich? Wirklich heißt eben nicht, wenn ich das chemisch angucke, sondern das ist eben die Außenseite. Was die Leute missverstehen, weil das Wort Substanz nicht verstehen. Wenn sie heute zu jemandem Substanzen sagen, dann meint er, das sind Krümel. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern Substanz heißt hier das, was etwas eigentlich ist. Da kann man sich ja fragen, ist zum Beispiel ein 10-Euro-Schein. Ist das ein Papier oder sind das 10 Euro? Für die Maus, die es frisst, die frisst nur Papier. Aber ich bin in der 10 Euro ärmer. Ja, jetzt was? Das ist diskutiert worden im frühen Mittelalter schon. Was frisst die Maus? Wenn die Maus die frisst. Und das kommt nochmal bei Hegel vor. Hegel hat das in der Vorlesung gesagt und hat gesagt, die Katholiken müssen ja dann den Mäusedreck anbeten und müssen vor der Maus niederfallen. Und dann war eben der Kaplan vor der Hedwigskathedrale da drin und hat sich dann beim Minister beschwert. Und der Minister hat an den Hegel geschrieben und hat gesagt, was ist denn da los? Und da hat der Hegel gesagt, ich bin eben ein lutheranischer Professor, was macht dieser Kathole in meiner Vorlesung? Das ist eben vor Land. Und dann ist er noch einmal gekommen, dann haben die Hörer alle da gescharrt mit den Füßen und dann ist der Pfarrer nicht mehr gekommen und der Hegel hat weiter geredet mit der Maus, die da die Hostie frisst. Was ja stimmt, dass sie das frisst, aber es ist natürlich falsch zu meinen, dass wir Christen jetzt den Mäusedreck anbeten müssen. Und in diese Richtung ging zum Beispiel schon so eine Frage, die der Paterana dann da einen Artikel geschrieben hat, wo er ja gekriegt hat in Rom, dass er gesagt hat, es ist falsch, wenn fromme Leute meinen, wenn sie mehr Wein trinken, haben sie mehr von Christus und wenn die Hostie größer ist, bleibt er länger bei ihnen. Und das ist Unfug, weil er ja nicht, Christus kommt ja nicht in unseren Bauch, sondern in unser Herz. Und er ist nur so lange da drin, solange das menschliche Speise ist. Ich habe im Kommunionunterricht noch gelernt, was mache ich, wenn ich mich erbreche und dann ist noch die Hostie drin. Anstatt einfach vernünftig zu sagen, das hat gar nichts zu sagen, was man erbricht, ist nichts, was Menschen essen. Also ist es auch nicht mehr seine Gegenwart. Aber so ein Zeug habe ich da danach im Kommunionunterricht dann gelernt. Das ist Magie. Das ist ja die katholische Gefahr, magisch zu werden. Mhm. Beim Punkt. Und das muss man einfach versuchen durchzuklären und auszuräumen. Ohne dass man es jetzt eben so wegschmeißt, dass es an die andere Seite, dass dann gar nichts mehr bleibt. Und heute, man liegt ja selten richtig. Meine Mutter hat eben gemeint, haben wir ja schon öfter schon angesprochen, die hat gemeint, bei ihrer Erstkommunion, sie fällt tot um. Weil sie in der Früh noch dem kleinen Geschwisterchen das Fläschchen gegeben hat, da ist vorher ein Tropfen darauf gegangen, um zu sehen, ob die Temperatur stimmt. Also vielleicht bin ich nicht mehr nüchtern, aber ich kann nicht alles abblasen und hat erwartet, dass er an der Kommunionbank umfällt. War ganz erstaunt, dass das nicht der Fall war. Aber wenn man sieht, wie heute die Leute zur Kommunion gehen, in der Kirche, alles rennt da irgendwie so vor, so, und man denkt sich nichts dabei. Nicht? Und wie oft habe ich schon einem Jungen gesagt, bitte in den Mund. Und immer noch die Hostie da hatte und man steht damit irgendwie so zurück. Also wir machen es halt selten richtig. Wir liegen entweder rechts oder links im Straßengraben. Wenn es darauf ankäme, in der Mitte zu sein.
Aber könnte das nicht sein, dass, weil der, die Hoffnung sich auf Vorstellungen richtet, ja, sehr oft, dann der Glaube dazu benutzt wird, und ich denke, dass so ein Zwischenschritt, dass jemand, weil ohne Glauben kommt er gar nicht aus, nicht auch im alltäglichen so Leben nicht, ja. Dass man eben, aber da weiß ich nicht, wie weit das christlich jetzt zu rechtfertigen ist, dass man ja auch ein namenloses, noch nicht bezeichnendes, nicht vorgestelltes, weil das finde ich ist ja schon eine wahnsinnige Einschränkung, wenn ich jetzt das mir versprochene Glück,
ja.
Das kann doch nicht, das, wenn ich das jetzt als 80 Jungfrauen mir vorstelle, dann ist es nicht das.
Genau das. Genau.
Das ist ja doch eine ganz große
ganz
Gefahr, dass man da so nochmal eher tiefer in sich reingeht. Ja, ja. Und vielleicht eine Öffnung erfährt, dass ich es gar nicht bildlich, vorstellungsmäßig, vor allen Dingen nicht als Projektion eben. Ja, ja. Weil die Liebe dann auch in der Religion hört auf, wenn die Projektion aufhört. Genau. Also ist sie nicht der wirkliche Schritt in einen tieferen Glauben, der eben auch was Namenloses an sich ran muss, lassen muss, um nicht so behaftet zu sein. Also
genau das ist diese Sache mit der Transzendentalen Kategorial. Wir sind auf Anschauungen angewiesen und auf Bilder. Aber wir müssen immer wissen, dass es in Bilder und Anschauungen sind und dürfen nicht über den Bildern das vergessen, was eben hinter den Bildern steht. Trinitarisch ausgedrückt, wir sehen den Sohn und der Sohn sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und deswegen bin ich dagegen, den Vater zu malen. Weil das eigentlich das Bilderverbot verbietet und weil das nämlich genau zu dieser Verwechslung führt, von der Sie da sprechen, dass die Leute sagen, ah Gott, das ist ein alter Mann mit weißem Bart oder so ähnlich, nicht? Anstatt zu sagen, er ist wirklich ungreifbar und unsichtbar und unfasslich. Und Jesus hat zu den Aposteln nicht gesagt, guck mich an, so ähnlich sieht mein Vater auch aus. Sondern er hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat ihn gesehen. Und das gehört zusammen mit dem anderen Satz aus einem der späten Paulinenbriefe, wo es dann dort heißt, Gott wohnt in unzugänglichem Licht, niemand hat ihn gesehen und niemand wird ihn sehen. Er ist der schlechthin Unsichtbare. Und Bild heißt eben nicht Abbild und Ebenbild, sondern Bild heißt Versichtbarung von Unsichtbaren. So wie der Klee gesagt hat, Kunst gibt nicht Sichtbares wieder, sondern macht sichtbar. Das deutsche Wort dafür und das deutsche philosophische Wort dafür heißt Erscheinung. Erscheinung ist Sichtbarwerden von Unsichtbaren. Sich zeigen von Unsichtbaren.
Aber man kann es eben nicht.
Man kann es eben, genauso. Man kann es festhalten. Genau, es entzieht sich dieses da, aber man kann es. Und das meint ja eben Jesus, wenn er sagt, halt mich nicht fest. Der sagt nicht, rühr mich nicht an. Das ist auch eine der traurigen Fehlübersetzungen im Neuen Testament. Also, es hat schon der Hieronymus nicht richtig übersetzt. Im Griechischen steht da Memu Haptu. Und Haptu Mai, Medium. Heißt, ich rühre mich nicht an, noni me tangere, als wäre er so ein Kräutlein, rühre mich nicht an, sondern es heißt, halt mich nicht fest. Da gibt es einen schönen Aufsatz, den hat Balthasar hier in der Akademie gehalten, wo ist da in der Richtung da, ne? Der Akademie gehalten, woran sich halten, an dem der sagt, halt mich nicht fest.
Weil dann eben auch das Leben.
So ist es. So
reinkommen kann.
Genau.
Vorher ist es ja
so ist es.
Im Clinch und
genau.
Da ist kein Atem mehr.
Aber
kein,
wie oft schaffen wir das? Wie oft schaffen wir es? Kierkegaard sagt eben, wenn wir in unsere Freiheit blicken, schwindelt es uns. In die Möglichkeiten unserer Freiheit. Was kann ich aus mir machen und aus anderen, weil ich ein freies Wesen bin? Sagt er, und im Schwindel greifen wir nach irgendetwas und das ist dann die Sünde. Weil ich mich an etwas halte, wo ich meine, ich könnte da so greifen. Ich habe nichts in dem Sinn zu halten und ich halte mich an den, der sagt, halt mich nicht fest. Dass das wirklich in dieser Offenheit dort besteht, die da ist. Und dann eben jetzt kommt also diese Dimension jetzt der Kirchlichkeit hinein, dass es eben doch jetzt Sätze gibt, die zu halten sind. Wobei aber dann auch Thomas sagt, die Sätze... Unser Glaube bezieht sich nicht, sagt er, auf Worte, sondern unser Glaube bezieht sich das, worauf sich die Worte beziehen. Ganz wichtiger Schritt. Auf die Sache, die die Worte meinen, aber nicht auf die Worte. Also ich habe die Worte, aber ich darf es nicht mit den Worten verwechseln. In meiner Sprache sage ich so, ich muss die Sätze nie so wörtlich nehmen, aber nicht buchstäblich. Ich darf es nicht auflösen, wie heute viele Kollegen das tun, in bloße Metaphern. Man redet Metaphern und so, das ist irgendwie daher. Da sagen die Leute heute nur symbolisch. Das heißt, sie glauben nicht, also nur symbolisch. Nein, nein, es ist ganz real und wörtlich, aber nicht buchstäblich. Bitte?
Da empfehle ich zu unterscheiden zwischen Wort und Begriff. Jesus ist das Fleisch gewordene Wort.
Ja, so ist es.
Alles durch das Wort geworden ist und ohne das Wort nichts wurde, was geworden ist, dann ist Wort noch einmal etwas anderes, als etwas zu interpretieren ist oder so. Das, also Begriff verweist auf etwas.
Ich meine, Symbol sagt mehr. Symbol ist eben nicht ein Verweis, sondern Symbol und deswegen auch das gefühlte Wort, am deutlichsten im Sakrament, da wirkt das Wort, was es sagt.
Ja.
Der klassische Ausdruck heißt dafür Signum Prohibitivum oder so. Also das Zeichen selber wirkt, was es sagt. Aber deswegen muss ich gucken, was sagen heißt. Ich muss auch bei Jesus gucken. Weil Jesus sagt, wir sollen, wenn uns einer auf die eine Wange schlägt, die andere hinhalten. Was macht er vom Hohen Rat? Da sagt er, habe ich unrecht geredet, dann beweise es mir. Wenn ich richtig geredet habe, warum schlägst du mich? Der hat nicht die andere Wange hingehalten. Sondern um was? Und ich soll's, und der lässt es selber? Was soll das? Also muss ich gucken, was ist da eigentlich gemeint? Gemeint ist eben jetzt nicht, jedenfalls die Wange hinhalten, sondern gemeint ist, tu nicht, was deine Aggressivität dich tun lassen will, sondern tu das, was Gott in diesem Moment von dir will, um es mal ganz fromm und deutlich und klar auszudrücken. Und das kann sein, die andere Wange hinhalten. Das kann sein, dass ich sage, wieso schlägst du mich? Was soll das? Es kann sein, dass ich zurückschlage, sonst bin ich schuld, dass er den Nächsten schon in den Hintern tritt, weil er meint, er könnte das einfach so machen. Und dann bin ich schuld. Also es kommt nicht darauf an, dass ich tue, was meine Aggressivität mir jetzt da nahelegt, sondern ich versuche, jetzt wieder abgekürzt, fromm einfach so gesagt, im Geiste Jesu Christi zu handeln. Und das kann Verschiedenes sein.
Und diese Verschiedenheit leben zu können, das muss einem eben doch auch ein Stück gegeben sein, wo man abgerückt ist von, ja, ich weiß es jetzt genau so
und so, ist so es
muss
es
genau sein, weil so. Dann muss ich einen Faustschlag nehmen.
Ja? Genau so.
Das weiß ich, das ist einfach, das kann ich wie ein Boxer trainieren und dann mache ich immer das. Sogar dem Boxer ist es in der Rechtsprechung verboten, also dem gehobenen Amateur und
so
Berufsboxer wird extra bestraft, wenn er das benutzt,
so
weil
er
kann ja nichts anderes
als meiner. Genau so.
Und das darf er dann nicht
machen. Ja.
Genau so.
Das meinte ich mit wörtlich und nicht buchstäblich. Nicht? Also deswegen finde ich auch nicht gut die lateinische ursprüngliche Überschrift von diesem Buch, der, so, wir sagen im Deutschen, der Nachfolge Christi. Im Original heißt das Imitatio Christi, also die Nachahmung. Aber ich soll ihn nicht nachahmen, sondern ich soll ihm nachfolgen. Das heißt, ich soll auf meine Weise dasselbe tun, aber nicht das Gleiche wie er. Ich soll nicht das Gleiche tun, das wäre Nachahmung. Sondern ich soll dasselbe tun wie er, und das heißt aber bei mir was anderes. Je nachdem. Nicht? Ich soll auf meine Weise dasselbe tun, aber nicht das Gleiche nachmachen. Das geht eben nicht. Das würde da auch mit hineingehören.
Und wie wäre das dann die Differenzierung, die Sie in Imago Dei bei C.G. Jung, da gibt es ja auch das immer wiederkehrend.
Ja, eben, und da würde ich sagen, eben die Imago gibt es schon, jetzt ist die Frage, der so wie ich ihn halt verstehe, den Jungen, nimmt das dann doch zurück auf mich selber und es geht nicht in erster Linie um Gott, sondern da ist wie das höhere Selbst oder so, sind also Namen für Seiten in mir selber oder so. Und das andere fehlt, während ich meine zu sagen, ich müsste eigentlich hineingehen genau in das andere. Oder nochmal anders, neu religiös ausgedrückt, da sagen ja die Leute, das Bittgebet ist eine vorläufige Stufe und das muss ich überwinden mit dem Ich-Du gegenüber, sondern ich muss eben in die Meditation hineingehen. Und Meditation heißt einfach, dass ich eben erfahre die Göttlichkeit und umdran weiß, dass ich das selber bin oder so. Ne? Und da ist aber ignatianisch gerade umgekehrt, ich bete nicht, um zu meditieren, sondern ich meditiere, um richtig zu beten. Ich muss also erstmal meditieren und mich kennenlernen und das Sehen und das Durchleben und dann läuft es, je nachdem wie lange, bei richtigen Exzitio ist die Meditationszeit halt eine Stunde, wirklich 60 Minuten, nicht? Dass man also dann hinterher, dann nochmal, dann eben Viertelstunde dann nochmal Gebet anschließt. Aber vorher ist Meditation.
Da taucht noch meine Frage auf vom letzten Mal. Also ich meine, dieses ganz für den anderen Dasein, ist einer der wunderbarsten Dinge, die passieren können. Ja. Aber es gibt ja auch dieses bei sich selbst bleiben können, in einem tieferen Sinn.
Ja.
Ich meine, da kann oft ja auch beim Selbstwertungsweg ein Konflikt sein. Wo soll ich jetzt sein? Soll ich mich ganz reinbegeben? Ja. Oder soll ich dieses bei mir bleiben, ja, bei sich sein? Das ist doch wichtig, auch eine Dimension, die unter Umständen das anspricht.
Muss sein, nur wer kann ich das eben jetzt so schließen, dass ich sage, ich kriege auch von mir die Antwort. So entwirft zum Beispiel Heidegger das Gewissen. Nicht? Er hat eine tolle Gewissensanalyse in Sein und Zeit und sagt eben, das Dasein ruft sich selber. Und weil er sagt, das trifft auch so genau, das kann nur das Dasein selber sein. Während ich ihm sagen würde, nein, ich werde deswegen soll ich ganz bei mir sein, damit ich jetzt ganz jemanden bei mir empfangen kann, auf den ich zu hören habe. Also das, ich sage es mir nicht selber, sondern ich werde still, damit die Augen sehen, was es zu sehen gibt und die Ohren hören, was es gibt. Und dann sagte er sehr schön, das Gewissen spricht in einem Modus des Schweigens. Das heißt, da hält mir gar keine großen Reden. Deswegen soll man sich auch nicht zu viel mit dem Gewissen da einlassen und da meinen zu argumentieren. Je länger man redet, desto blöder steht man da. Nicht? Man soll es lieber gleich kapitulieren und sagen, okay, ich war es ja. Also, dass man das sieht, also ich komme zu mir in dieser Stille, um dann empfangen und hören zu können. Und das ist ja eben der Punkt, dass wir da heute nicht da sind. Und da sehen Sie ja, was unsere Sprache auch daraus gemacht hat, das Wort Heimsuchung, das eigentlich mal geheißen hat, die Freude darüber, dass Maria mit Jesus im Bauch zu Elisabeth kommt und Elisabeth freut sich und Johannes hüpft in ihren Schoß. Und heute heißt Heimsuchung, dass eine Krankheit kommt oder ein Unglück oder so. Also heute ist dieser eigentliche Anstoß der Freude eher zu einem gefürchteten Ereignis geworden und dann tut man das, was man am vernünftigsten tut. Man ist nicht da, wenn er kommt. Deswegen sagt man, wir leben heute in der Zeit des Alibi. Also er kommt und wir machen das Vernünftigste, was wir machen, wir sind nicht da. Dann kann man uns natürlich auch nicht kriegen. Wenn es darauf ankäme, wirklich bei sich zu sein in dieser Stille, wenn man da wirklich da ist, dann...
haben auch die anderen was davon, wenn man bei sich ist. Man denkt immer, die hätten was davon, wenn man bei den anderen ist. Ja. Aber de facto sieht man schon bei den Kindern, sagen wir, man macht sich Sorgen um
genau
die Eltern.
So.
Man macht sich Sorgen um die Eltern, wenn sie eben nicht bei sich sind.
Genau so.
Wie
genau
schön
so
wäre es, wenn sie genau bei sich wären. Sie würden allen damit einen
Gefallen. Genau so.
Also es gibt ja auch ein positives Beispiel.
Meine ich doch auch. Nein, die ist es auch. Nur jetzt, wie denke ich das? Denke ich das so, dass das jetzt mit mir, um mir, durch mir und für mich? Oder wo sehe ich, dass ich eigentlich dafür gesammelt sein muss? Das ist das Wort, was ich da liebe. Simon Weil unterscheidet sehr scharf zwischen Konzentration und Sammlung. Sie nennt das Aufmerksamkeit. Und dann ist das Wort Aufmerksamkeit hat einer von den Franzosen, dessen Name mir natürlich wieder jetzt im Moment nicht einfällt, der hat gesagt, Aufmerksamkeit ist das Gebet der Seele. Also das ist so eigentlich diese höchste Form. Und wir haben ja auch das Wort Aufmerksamkeit. Im Deutschen gibt es ja ein Plural, Aufmerksamkeiten. Ne? Das heißt, ich merke wirklich auf die Schönheit oder das, was da jemand schenkt, oder sein Glück oder sein Kram oder so. Also dieses sich auftun für, dass das damit hineingehört. Und da macht sie den Unterschied, sagt, Aufmerksamkeit heißt nicht gerunzelte Stirn. Also es ist gerade nicht Konzentration, denn das macht nur müde, sondern es ist die Aufmerksamkeit. Und in der Aufmerksamkeit weiß ich noch gar nicht, worauf ich aufmerke. Das ist so ähnlich, wenn man was vergessen hat, hilft das nicht, das Wild zu suchen, dann versteckt sich es noch besser. Sondern man muss es einfach so lassen und dann kommt es von selber wie ein scheues Wild aus dem Wald dann wieder. Dann ist es irgendwann wieder da. Also so dieser Schritt, der da hineingehört und so sagt sie, ich muss also leer werden und offen werden und ganz bei mir werden, etwas erwarten, ohne es konkret zu erwarten, damit ich es wahrnehme. Denn anders läuft so tragisch, wie es zum Beispiel in der Jesus-Geschichte gelaufen ist. Ganz Israel erwartet eigentlich den Messias, aber alle meinen sie, der kommt zum Kämpfen. Man vertreibt die Römer, ne? Und haben ihn deswegen nicht erkannt. Also so, dass es darauf ankommt, dass man da nicht zu sehr, wir kommen wieder auf den Punkt zurück, keine Vorstellungen, sondern man muss es wirklich in dieser Weise versuchen, offen zu halten. Und dann wird man schon sehen, was sich da
durch Aufmerksamkeit erkennt.
Genau.
Wach sein, ja.
Genau. Wach, das ist der
Punkt. Das heißt, der
nicht suchen, sondern wach sein.
Wach sein.
Denn beim Suchen brauche ich ein Suchbild. Und wer garantiert mir, dass ich das Richtige habe? Das geht ja dann für mich immer noch, dass er auf diesen Witz zu sagen, dass da eben so einer dauernd um die Laterne rumrennt, oder versuchen Sie denn da, ja, die Autoschlüssel, die haben Sie denn da verloren? Nein, aber hier leuchtet es. Hier ist Licht, nicht? Das kann es ja nicht sein. Sondern ich muss schon gucken, wo Sie liegen könnten. Und deswegen besser nicht suchen, sondern warten, und dann wird man gefunden. Das ist eigentlich der Schritt, auf den es hinauslaufen sollte.
Mit der Imitatio Christi, also das Buch von Thomas von Kempen, haben Sie das nur auf den Titel bezogen?
Nur auf den Titel bezogen. Ich sage eben, deswegen finde ich gut, der deutsche Titel heißt eben Nachfolge Christi. Und das ist völlig in Ordnung.
Aber mit dem Inhalt,
Mit dem Inhalt hat das nichts zu tun. Über den Inhalt gibt es natürlich auch Punkte, über die man zu diskutieren hat. Das ist halt eine bestimmte Zeit und eine gewisse Prägung. Ich werde darauf ausführlich kommen, wenn ich rede über das Verhältnis, und das ist auch einer der nächsten oder übernächsten Themen, das zugleich von Gottes und Nächstenliebe. Wie soll das gehen, wo dann die Nachfolge Christi schreibt, man soll mit dem rechten Auge auf das Himmlische gucken und mit dem linken auf das Irdische. Was macht einer, der nur auf einem Auge was sieht, wie ich? Abgesehen davon, auch so wollen die Leute gerne mit beiden Augen angeguckt werden. Also ich habe was gegen fehlende Existenz. Ne? Und da muss man sehen, das ist so ein Punkt, wo ich finde, das muss man ein bisschen korrigieren. Also das kommt an manchen Punkten vor, wo man dann eben sehen muss, dass die Sprache der damaligen Zeit, meine, das klingt wirklich so im unguten Sinn von weltverachtend oder wissenschaftsfeindlich und so, wäre so dieser Punkte drin, wo man sehen muss, das muss ein bisschen anders gefasst werden. Das kehrt ja auch wieder zum Teil bei den neuen Bewegungen. Es gibt bei den neuen Bewegungen welche, die sehr distanziert sind gegen Theorien, während andere das schon einbeziehen. Ich habe mit zwei dieser Bewegungen immer also ein bisschen zu tun gehabt. Das eine ist Kommunion der Liberation, und die machen viel an philosophischen, an Denken, an Theologie. Und das andere ist die Gemeinschaft Immanuel, die auch sehr stark also die Theorie und das Studium mit drin haben. Während es andere gibt, die sagen, nein, das braucht man alles nicht, die Hauptsache, also man glaubt und betet, wo ich meine, nein, wir sollen Gott mit allen Mitteln dienen. Und da finde ich so toll, dass Jesus das Gebot der Nächstenliebe zitiert nach der griechischen Bibel. In der hebräischen steht nur drin, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Gemüt, mit all deinen Kräften oder so. Und in der griechischen Bibel steht auch, und mit Dianoia, das heißt mit der Ratio, auch mit der Vernunft. Und Jesus sagt das auch, weil im Neuen Testament wird meistens nach der griechischen Bibel zitiert und nicht nach der hebräischen, weil die Leute das gar nicht mehr schon konnten oder so. Und diese hebräische Bibel, die griechische, hat an vielen Stellen solche Erweiterungen oder Ergänzungen. Und hier eben auch, dass da auch bei der Liebe zu Gott schon, also dieser Einschub mit drinnen ist und mit der Vernunft. Also, dass ich auch mit der Vernunft Gott lieben kann. Wenn es so Leute gibt, die sagen, nein, die Vernunft ist da fehl am Platz, ich sage, ich muss doch nicht erst mein Gehirn ins Weihwasserbecken schmeißen, um dann Christ sein zu können. Sondern das kann man auch wirklich mitdenken und das überlegen. Und ich finde das wirklich merkwürdig, sagen, ausgerechnet die Vernunft, diese tolle, die wir da haben, dass die nun das hindern soll, also zu Gott zu kommen. Das kann eigentlich nicht stimmen.
Das wäre unvernünftig.
Ja, das wäre unvernünftig. Und was ist jetzt die Mitte der Vernunft? Und da war auch nicht dann schon bekannt, da bin ich wieder Kantianer, die praktische Vernunft. Also die Mitte der Vernunft ist das Gewissen. Und das so unmittelbar verknüpft miteinander. Nicht das Theoretische. Die Griechen haben es zuerst mit der Theorie. Und dann kommt hinterher so die Ethik dann als praktische Anwendung. Wenn der Levinas sagt, nein, die Ethik ist das Allererste. Damit muss ich also den Boden legen. Die Griechen hatten das, weil die Welt so unerträglich ist, dass sie meinten, es muss nur so gehen, dass ich zugucke. So wie in der junge Nietzsche auch in seinem ersten Schrift über die Musik da, wo er sagt, die Welt ist nur ästhetisch zu rechtfertigen. Sagt er. Also ich muss mir einbilden können, dass die Dinge nicht wirklich sind, sondern dass sie theoretisch anzugucken sind. Anders geht es nicht. Und so ziehen dann schon die Griechen die Theorie der Praxis vor. Und das haben natürlich auch große Teile unserer Theologie übernommen, weil die eben vom Griechischen herkamen. Aber das muss man korrigieren.
Es ist aber auch ein sonderbarer Ansatz, dass auch die Ästhetik theoretisch wird.
Ja, eben. Also, eben ne? Deswegen.
Da könnte man gleich aufhören.
Also Meine ich doch auch. Ne? Vielen Dank in 14 Tagen. Und dann hoffentlich wieder ganz gut. Weil ich gekommen bin, ich muss nämlich noch einen Punkt aus dem Aufsatz nachmachen, der heißt Üben. Stichwort Üben, was er extra anspricht. Da wird in die Kirche geredet und gesagt, die Last der Kirche sind wir selber. Aber dann geht es weiter mit dem Buch.
Gesamtwerk. Das. Hasta mañana, ja?
Ja, gut, morgen früh nochmal.
Schön üben, wir erwarten, ja.
Also, die Linke sagt, das ist die privaten Zwecken. Also
ja, eigentlich schon, aber es ist auch, wenn Sie sich fürs Blatt interessieren, dann schauen Sie ins Blatt-Archiv, das ist ein akustisches Archiv.
Im Internet.
Aha. Ja. Eingeben das Blatt-Archiv. Und dann. Und dieses demnächst dann auch. Alles, was. Mal sehen, ist da jetzt.